gesagt, dass zu viel, dass das nicht geht, technologisch. Die Einzelheiten sind eigentlich jetzt auch egal. Habe ich mich dann damit beschäftigt, diese Technik, die wir damals erfunden haben, innerhalb von Unternehmen einzusetzen. Dass innerhalb des Unternehmens Mitarbeiter Videos anschauen können, wie zum Beispiel Aufsichtsratssitzungen oder Hauptversammlungen oder auch firmeninterne Informationen, beispielsweise Behindertenschutz, wie das Ganze funktioniert, oder Feuerschutz, Sicherheitsmaßnahmen, das als Video gedreht. Dann gab es eine kurze Zeit, eine Pause von circa 2 Jahren, und dann dachte ich mir, das, was man vorher gemacht hat in der Industrie, wieso soll das nicht mit Privatleuten gehen? Das lag aber auch daran, dass ich erkannt habe, dass die Fotografie eine sehr wichtige, elementare Rolle im Leben jedes Einzelnen von ihnen ist. Plötzlich kann man mit Handys fotografieren. Digitalkameras wurden plötzlich bezahlbar. Also vor 4 Jahren hat noch eine Digitalkamera 1000 Mark gekostet oder 1000 Euro fast schon. Und das war nicht bezahlbar für die meisten. Heute kriegt man für 200 Euro schon ein hervorragendes Gerät, womit man auch wiederum tausende Bilder schießen kann. Mit einem Schlag aber ist vor einem Jahr plötzlich das Thema Video sehr stark gekommen. Die Digitalkameras konnten plötzlich auch Videos abspielen. Und das passte dann sehr gut. Da haben wir halt erkannt, die beiden Dinge gehören einfach zusammen, Foto und Video. Und man muss eine Plattform schaffen, womit Sie mit den anderen Videos austauschen können oder Bilder austauschen können. Und so ist auch Sevenot entstanden. Und der Witz dabei ist, als wir damit angefangen haben, gab es noch nicht mal YouTube. Ja, die waren noch nicht mal online. Also YouTube ist online gekommen, ich glaube im Februar 2005. Und wir haben circa Februar 2005 angefangen. Also wir haben YouTube erst im April 2005 entdeckt. Und das Schöne war halt, dass YouTube uns sogar einen Schritt weitergebracht hat. Und zwar haben wir damals auch an Windows Media Player geglaubt. Windows Media Player ist ein Programm von Microsoft, womit man Videos abspielt. Das hat jeder von Ihnen auf dem PC wahrscheinlich, denke ich mal. Und das war halt einer der Software, das im Internet halt für Videos zuständig war. Und neben Windows Media Player gab es noch Replayer und QuickTime Player. Das waren die drei wichtigen Programme im Internet, womit man Videos abrufen konnte. Aber YouTube hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen und hat gesagt, die drei Programme sind vollkommen uninteressant. Wir müssen Folgendes schaffen. Jeder von ihnen hat eine andere Art von Kamera. Und die einzelnen Kamerahersteller haben verschiedene Codecs drauf. Bedeutet, die kodieren die Videos anders als andere. Das heißt also, man hat plötzlich mit einem Schlag 60, 80, 100 verschiedene Kodierungsformen von Videos. Das ist genau die Komplikation an der ganzen Sache. Das heißt also, das wurde bislang noch nicht gelöst. Und durch die Flash-Applikation konnte man Folgendes machen: Man konnte 100 verschiedene Formate hochladen und ein Format kam raus, und zwar Flash. Das heißt also, man hatte keine komplexe Infrastruktur mehr, was haben die einzelnen User eigentlich auf den PCs. Das heißt, jeder hat 98% oder 96% aller PCs haben Flash drauf. Das heißt also, man musste sich nicht extra jetzt nochmal hingehen und nachfragen, haben Sie Replayer drauf oder haben Sie Windows Media Player drauf oder haben Sie QuickTime Player drauf. Das ist unglaublich. Also man brauchte sich über diese Thematik gar nicht mehr sich auseinanderzusetzen, sondern hat einfach gesagt, wir haben eine Form von Videos, und zwar Flash, und damit kann man alles abspielen.
Kann man sagen, dass Sie haben was Vorhandenes entdeckt? Dieses Flash gab es schon.
Natürlich. Nein, im Gegenteil. Ich glaube einfach, dass Flash, Adobe System hat einfach erkannt, oder Macromedia Systems damals, nee, ich glaube, Adobe hat es schon gekauft, dass das Video Top-Thema der Zukunft ist. Und keiner, das verspreche ich Ihnen, keiner aus der Szene hätte gedacht, dass ein Windows Media Player von Microsoft, der absolut zum Standard gehörte in jedem PC, mit einem Male im Internet Video, im Internet, also Videoausstrahlung im Internet, Streaming-Formate, komplett wegfegt. Ja? Microsoft Media Player ist nicht mehr repräsentativ im Internet, sondern Flash. Das hätte sich keiner gedacht. Wir dürfen nicht vergessen, dieses Microsoft Media Player wurde über 10 Jahre lang entwickelt. Da waren Hunderte oder Tausende von Programmierern dran, die halt eine Monstrum an Feature da erzeugt haben. Eine Software, der wirklich alles kann. Und mit einem Schlag ist es nicht mehr.
Wie
Das
kann
hat
man
man
sich
wirklich
das
nur noch.
vorstellen? Wie kann man sich diesen Schlag vorstellen? Was lernen wir daraus mit dem Flash? Dass man guckt, was es so gibt und aufgreift Komponenten, Wie ist das Fläschchen entstanden? Wer hat entdeckt, was da drin steckt?
Ich glaube, das sind wirklich die Makromedia und Adobe-Leute. Das sind ja einer der, also ich habe höchsten Respekt vor dieser Firma, weil die sind kreativ. Die denken einfach nicht nur an heute, sondern die denken an die Zukunft. Adobe hat mit Photoshop mit Sicherheit einer der bedeutendsten Programme erschaffen, die es überhaupt gibt, von allen Software, weil alles, sie haben tatsächlich jeden Tag mit dieser Software zu tun, obwohl sie es gar nicht wissen. Sie schlagen eine Zeitung auf, das ist mit Adobe Photoshop gemacht. Keine Ahnung, sie gucken sich ein Plakat draußen an, ist auch mit Adobe Photoshop gemacht. Das heißt also, es ist unglaublich, was diese Firma geschaffen hat. Und die haben einfach erkannt, bislang hatten wir keine Chance gegen Microsoft. Auch in dem Bereich Video wahrscheinlich nicht. Aber unser Flash-Player kann ja Video abspielen, wieso soll es denn nicht gehen? Und einige kluge Leute haben dann daraus Serversysteme entwickelt, wie wir, wo man halt wirklich alle Formate reinpacken kann und ein Format kommt raus, und zwar Flash. Der Vorteil Nummer zwei von Flash war, dass man einen Player bauen konnte, so wie man sich das vorstellt. Einen Abspiel-Software im Internet, das halt die Videos abgespielt hat. Und der Vorteil da ist, Sie können es so gestalten, wie Sie sich das wünschen. Das heißt, Sie sind vollkommen unabhängig von Microsoft, können das vollkommen so designtechnisch anpassen, wie Sie es wollen. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und das haben die Leute erkannt. Ich meine, es gibt heute 3, 4 wichtige Player am Markt, und da sind wir auch auf jeden Fall auch einer, dass man wiedererkennt. Also man hat einen Player geschaffen, dass man immer wieder erkennt. Von YouTube erkennt man den Player auch sofort. Ja? Das sind riesengroße Vorteile, und ich glaube, das war wirklich der Punkt, einer der wichtigsten Punkte, dass überhaupt heute Video im Internet funktioniert.
Wie konnten Sie sich das Wissen aneignen? Was ist Ihr Hintergrund, wenn Sie uns das ein bisschen erzählen? Das haben Sie sich selber angeeignet, sowas macht man an der Universität nicht.
Nein.
Diese praktischen Sachen, vor allem mit diesen Komponenten zu spielen, lernt man nicht.
Nein, das lernt man tatsächlich nicht. Es ist, ich glaube einfach daran, wenn man Unternehmer heute ist, wenn man Unternehmer sein möchte und sich ein Thema aneignet, muss man 100% dieses Thema verstehen. Und zwar ohne irgendwie zu sagen, ja, vielleicht verstehe ich davon ein bisschen nichts. Sondern das gibt es nicht, sondern Sie müssen wirklich alles verstehen. Und als ich mir damals gesagt habe, ich mache Software, habe ich wirklich alles mir selbst beigebracht. Ich kann selbst nicht programmieren, das ist auch eine interessante Tatsache, sondern ich verstehe einfach, wie das gesamte System aufgebaut wird, was Module bedeutet, was Programmierung als solches bedeutet, was für Softwarekomponenten es gibt.
Sie setzen das als Komponenten zusammen. Sie können nicht programmieren, aber Sie verstehen die Komponenten.
Nein, ich verstehe, wie das Gesamtbild aussehen muss, und sage das meinen Programmierern dann, wie es sein sollte. Und der Vorteil ist bei meinen Programmierern, ich gebe ihnen die Chance, mitzuentwickeln, das heißt also, sich auch zu beweisen. Und ein Teil dieses Ganzen zu werden. Das heißt also, man muss halt immer kontrollieren, dass man die Kontrolle muss man haben, aber die Programmierer müssen trotzdem Freiräume haben. Freiräume, selbst ihre Kreativität noch on top zu den Ideen, die man hat, draufzusetzen. Und dann entstehen wirklich tolle Produkte. Und auch dort ist es wichtig, dass man auch dort Strukturen schafft. Das heißt also, viele machen es falsch, dass sie halt eine Softwareagentur aufmachen oder eine Programmieragentur, und jeder bekommt so ähnliche Rechte. Daran glaube ich nicht. Ich glaube fest daran, dass es halt auch dort Strukturen geben muss, dass es einen Chefprogrammierer geben muss, und darunter sind seine Protégés oder Helfer, und die müssen dann zuliefern. Und so muss man das sehen. Wenn man ein Auto produzieren wird, hat man auch viele Zulieferer. Und alles muss 100%ig funktionieren, und jeder Zulieferer muss 100%ig verstehen, was es macht oder was es produziert. Und so ist es auch bei uns. Wir haben einen Flasher, der kümmert sich nur um die Flash-Designs. Wir haben einen Action-Scripter, der mit dem Flasher arbeitet, um die Logik innerhalb des Players, dass die Videos abgespielt werden, auch funktioniert. Wir haben Server-Administratoren, wir haben weiterhin halt ganz viel, also wir strukturieren das so sehr, dass halt wirklich jeder seine wichtige eine Aufgabe bekommt und das dann auch in vollster Zufriedenheit dann auch erledigen muss.
Sie haben das Stichwort Automobilbau gesagt. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit beschäftigt. Kann man ein Auto aus Komponenten zusammenbauen? Wir haben jemanden eingeflogen, der da Experte ist.
Ja.
Und der sagte ein Wort: Systemintegration. Sie können alles aus Komponenten zusammenbauen, aber Sie müssen die Systemintegration kennen.
Vollkommen richtig.
Kann man sagen, Sie haben die Systemintegration ausgedacht. Und beschäftigen diese Komponenten und Programmierer, und Sie sind sozusagen die Integration.
Mit Sicherheit ja. Ich glaube aber, dass man auch ein bisschen mehr sein muss als nur Systemintegrator, weil das ist ja dann relativ technisch. Das heißt also, wenn wir eine Software entwickeln, wie zum Beispiel, dass man in der Zukunft Vollbild direkt auf dem Fernsehen Videos empfangen kann, die sie selbst zusammenstellen, verändern wir auch eine Medienlandschaft. Das heißt also, auch da muss man muss viel globaler denken. Man darf jetzt nicht nur softwaretechnisch denken, was produziere ich, weil das spielt keine Rolle, sondern man muss denken, was interessieren die einzelnen Personen, die hier sitzen? Was ist die Zukunft? Was muss produziert werden, dass möglicherweise die gesamte Masse an Menschen zufriedengestellt wird? Das heißt also, man darf nicht nur technisch denken, sondern auch wirklich marketingtechnisch, hat nichts mit Marketing zu tun, sondern das hat sehr stark mit Psychologie zu tun, psychologisch denken. Was sind die Bedürfnisse der User? Ja? Deswegen glaube ich halt, dass man so sehr, sehr stark global denken muss, also in allen Richtungen. Und ich habe heute halt ein paar Freunden gezeigt, wo die Reise hingeht. Und die Reise ist tatsächlich in dieser Videoportalgeschichten, Bilderportalgeschichten, wir verändern die Medienlandschaft. Sehverhalten, Nutzungsverhalten. Ein sehr interessantes Beispiel habe ich selbst erlebt, wo ich mich selbst gewundert habe, obwohl ich 7Note nutze, gebaut habe oder der Chef von 7Note bin, bin ich tatsächlich nicht der typische 7Note-Nutzer, weil ich auch nicht die Zeit dafür habe. Aber ich hatte witzigerweise vorgestern Abend mein Laptop auf dem Schoß und im Hintergrund lief Fernsehen. Ich habe mit 7Note herumgesurft und dann bekomme ich natürlich als Geschäftsführer, oder beziehungsweise, keine Ahnung, man schickt mir dann Links von meinem Portal und sagen, hey, das sind super Videos bei euch. Und die guckte ich mir dann an. Und was habe ich gemacht? Plötzlich hat der Fernsehen mich gestört. Ich saß vor dem Fernsehen, der lief im Hintergrund, ich hatte meinen Laptop auf dem Schoß und plötzlich störte mich dieser Fernsehen. Das war zu laut. Und was habe ich gemacht? Ich habe es ausgeschaltet. So, und das ist genau, ja, Sie sagen es, aber das ist es nämlich. Das ist ein Medienwandel.
Mir ist das klar.
Medienwandel, das plötzlich möglicherweise das Fernsehen mit der Zeit vielleicht eine gewisse Wichtigkeit im Leben verliert. Oder begrenzt wird. Das heißt also, man schaut nicht mehr 4 Stunden Fernsehen, wie, glaube ich, Statistiken aussagen, sondern man schaut nur noch 2 Stunden Fernsehen. Aber wieso? Genau, weil wir halt solche Dienste anbieten.
Wir haben ja hier ein bisschen angefangen, Fernsehen zu machen, weil wir denken, es sollte eigentlich beim Fernsehen darum gehen, wie komme ich zu Geld oder auch. In der Schule kommt das nicht vor und später kommt es auch nicht richtig vor. Da hat man lauter so ökonomische Analphabeten. Wenn wir ein Fernsehen machen könnten, wo man erkennt, wie man zu Geld kommt, und zwar auf eine intelligente Weise, nicht sich tot arbeitet, sondern solche Konzepte ausdenkt, das wäre doch ein bisschen, also Sie sind für uns ein bisschen Stück Experiment für dieses neue Fernsehen, aber ich finde auch, dann schalten wir das alte ab, die merken es ja auch schon, dass sie abgeschaltet werden.
Mhm. Also die etwas nicht umsonst kaufen sie auch kaufen Portale. Sie,
ja, natürlich. Sagen Sie, das war ja Thema Zukunft, Web 2.0. Also ich habe so verstanden, Masse plus Bewertung gibt die Besten nach vorne. Was ist Web 3.0? Kann man da nicht auch ein bisschen am Content steuern und sagen, wir helfen noch ein bisschen besser als nur, also das ist ja ein demokratisches Prinzip, die Weisheit der vielen in der Demokratie auch. Jeder hat tatsächlich eine Stimme, ob er dumm ist, gebildet oder nicht. Sie sagen, das wendet sich jetzt radikal sozusagen auf Medien an.
Ja,
und kann man nicht trotzdem sagen, es müsste auch noch ein paar Beiträge geben, wo mal jemand systematisch recherchiert hat, wo mal jemand seine Qualifikation mit dem guten Film oder sowas auf den Tisch legt?
Ich glaube, dass es heute schon möglich ist, was Sie ansprechen. Und ich glaube, das machen Sie ja jetzt auch hier.
Aber es heißt doch immer, die Qualität unterliegt und der Ramsch und der Grausamkeit und Blut und so weiter gewinnt in, was ist da Ihre...
Nein, ich glaube, mittlerweile durch Web 2.0, Web 2.0 ist tatsächlich die neue Form des Internets, weil jeder mitmachen kann. Und zwar macht man aber nur dort mit, was einem Spaß macht. Das heißt also, man identifiziert sich mit einer Gruppe von Menschen und man geht da rein und beteiligt sich. Ja, das heißt also, man wird eher, manchmal benutze ich das Wort Fachidiotie, ja. Also man wird halt so eine Art, man geht in ein Fach rein, was einen interessiert und da bleibt man auch und bewegt sich dort. Bei uns sind tatsächlich viele User, die Videos uploaden und einfach fremd taggen. Taggen ist Stichwort eines Bildes. Beispielsweise, man sieht zum Beispiel diese Gruppe und dann würde man sagen, Stühle, Menschen, Kamera, Moderator, das sind Tags, die halt ein Bild beschreiben. So, und plötzlich fangen an, die Leute fremd zu taggen. Es wird immer weiter getaggt und man fühlt sich halt gemeinschaftlich. Gemeinschaft ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Und User-Generated Content. User-Generated Content bedeutet eigentlich nichts, dass ich als Privatperson meine Zeit opfere, um der Gemeinschaft und dieser Community Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen, damit es kollektiv wächst. Das ist eigentlich die Idee von Web 2.0. Web 2.0 als solches wird auch funktionieren, weil es gibt ein wunderbares Sprichwort. Das heißt, dem ersten den Tod, dem zweiten die Not und dem dritten das Brot. Erste Welle war halt folgendes, dass halt wirklich die ganzen ersten Experten im Internet sind alle nicht mehr da. Die sind alle, leider Gottes haben sie eine Idee gehabt, eine Vision gehabt, hat nicht funktioniert. In der zweiten Welle, das kennen wir alle, das war 2000, wo es den Crash gegeben hat, war halt plötzlich mit einem Schlag tolle Ideen da, sehr viel Geld da, aber das Ganze ist dann halt hat nicht funktioniert, weil sie nicht online waren, sie alle. Das heißt also, wir hatten zwar eine super geile Idee, die waren genauso wie heute. Die gleichen Ideen sind ja heute auch wieder gewachsen oder sind rausgekommen. Ist ja nichts Neues entstanden oder so, sondern nur die Möglichkeit, dass User ein bisschen mehr tun können als damals. Aber tatsächlich war es dann halt so, wir hatten die Nutzer nicht. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, um Marketing zu machen, um PR zu machen, waren im Fernsehen, haben produziert, um die Nutzer zu gewinnen, und zwar die paar hunderttausend Nutzer, die natürlich dann damals gesagt haben, wieso soll ich dafür Geld bezahlen? Ich zahle ja schon 100 Euro an meinen Telekommunikationsdienstleister, damit ich überhaupt Internet habe. Das war das Problem. Und heute würde ich sagen, doch, man verdient ja heute schon Geld. Also man verdient gegenüber damals, verdient man heute tatsächlich bares Geld. Und deswegen ist die Zeit des Brotes da. Also wir können uns endlich mal davon ernähren. Und das macht auch dementsprechend Spaß. Und deswegen investieren...
Speisung, das Bild in der Bibel, die Speisung der 5000, wären dann die Speisung der 500 Millionen. Ja. Und zwar kostenlos. Das ist eigentlich diese Vision aus der Bibel, dass ich die Fische und das Brot, oder was das damals war, ich habe es vergessen, multiplizieren, kostenlos. Ja. Sie machen es mit den Bildern. Sie verteilen nicht Fische und Brot, sondern Bilder und Videos.
Aber wir wollen auch damit Geld verdienen. Ja? Aber nicht von den Nutzern. Das heißt also, man muss neue Modelle sich überlegen, wie man halt damit Geld verdienen kann. Aber jetzt nochmal zu Ihrer Frage Web 3.0. Web 3.0 ist eine Veränderung des Nutzers. Das heißt also, bislang war Web 2.0 eine technische Natur. Web 2.0 wird eine reine technische Entwicklung sein. Ja? Das heißt also, in der nächsten Stufe des Webs kann es nur noch psychologisch eine Rolle spielen. Sie heißen nicht mehr Bunny 27 oder Tim 38 oder Johnny 1976, sondern sie heißen so, wie sie heißen. Sie identifizieren sich mit dem Netz. Heute ganz klar erkennbar, beispielsweise mit Portalen wie Open Business Club. Was, die meisten sind wahrscheinlich bei Open Business Club, wenn sie irgendwas mit Unternehmer zu tun haben, wahrscheinlich dort angemeldet. So, bei Open Business Club passiert etwas ganz Verrücktes. Sie geben ihr gesamtes Leben dort preis. Sie sagen, wer sie sind, wie sie heißen, wo sie wohnen. Wenn man sie kontaktiert, kann man sogar diese Informationen sich einsehen. Viel, viel schlimmer, sie geben sogar an, in welcher Firma sie gearbeitet haben und was für einen Lebenslauf sie hatten. Sie sagen als wirklich so ganz offiziell, sagen sie, mein Lebenslauf im Internet frei zur Verfügung, jeder kann es lesen. Mit Foto, klare Identifizierung der Person. Wenn ich den Namen sogar weiß, kann ich sogar sie identifizieren als mein Nachbar, definitiv, und weiß alles über sie. Im Gegenteil.
Gehen die wichtigen Leute da rein?
Ja, selbstverständlich. Aber die nutzen es nicht mehr so intensiv, weil wichtige Leute natürlich sehr oft angesprochen werden. Und wir haben als Unternehmer, gerade ich, habe beispielsweise auch einen Feind nur, und das ist die Zeit. Also einen anderen Feind haben wir nicht. Alles andere ist eine Problemlösung. Ja, man hat ein Problem und muss es nur lösen. Das ist halt Unternehmertum. Aber wir haben einen Feind, das ist die Zeit. Und mit der Zeit jetzt, ich glaube, ich habe auch irgendwie noch 100 Kontakte zu bestätigen und hunderte Mails zu beantworten. Die Zeit fehlt einem natürlich und man macht das dann nicht mehr so intensiv. Aber tatsächlich ist die Frage ja, was ist Web 3.0? Und Web 3.0 bedeutet halt, dass möglicherweise jeder von Ihnen irgendwann mal einen Blog haben wird und frei zur Verfügung erzählt, was sie machen, was sie leben, mit identifizierten Daten. Sie geben ihre Fotos frei, sie geben sich frei. Das Thema habe ich mal in Kurzform mal als einen Satz aufgeschrieben. Ich bin der nächste Star. Was heißt Star? Star heißt nur, ich gebe mich der breiten Masse zur Verfügung und stelle mich offen dar. Das bedeutet Star sein oder Startum. Und das ist einer der wichtigsten Themen. Es gibt aber auch Themen, die ein bisschen weitergehen. Beispielsweise ist meine These, dass nicht Sie die Produkte suchen, sondern die Produkte werden Sie finden. Ja? Bedeutet, Sie haben beispielsweise einen Blog, dort läuft Werbung. Ein Blog ist eher wirklich, wo Sie jeden Tag reingehen und über Themen sprechen. Beispielsweise sagen Sie, Sie waren heute auf der CeBIT. Und rechts kommt dann plötzlich Werbung, ganz aktuelle Produkte von der CeBIT. Ja? Und Sie werden sogar selbst davon überzeugt, dass diese Produkte gerade Sie ansprechen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt also, dieser ganze Text, alles was man schreibt, ist tatsächlich das, was bleibt. Und jedes einzelne Text, was man schreibt, könnte man so sehen wie ein Tag. Das bedeutet, man identifiziert das, was sie schreiben. Und wenn man das irgendwie logisch mit der Werbung kombiniert, kumulativ, kommt dann ein Ergebnis X. Und das kann nur Werbung sein. Und die Werbung wird dann bei Ihnen präsentiert. Das ist halt einer der Thesen. Und ich glaube auch, dass die Produkte, die man mit sich trägt, intelligenter werden. Das ist auch Web 3.0. Beispielsweise Ihr Handy. Sie werden automatisch in dem Handy eine Weltkarte drin haben, das ein Google Earth drin haben wird oder sonst was. Und auf diesem Google Earth, gerade wo wir hier sitzen, werden automatisch die Kontakte, die ich habe, gezeigt, wer befindet sich in meiner Nähe. Das kann zum Beispiel funktionieren mit Places, einer der Top-Produkte in Deutschland. Ein super Produkt, funktioniert auch. Ihr Handy identifiziert, wo Sie sind und zeigt automatisch die Leute, die um sich herum sind. Jetzt kann man natürlich ein bisschen weiterdenken. Was könnte noch damit alles machbar sein? Beispielsweise könnte machbar sein, ich gebe Identifikationsmerkmale meiner Person, die dann natürlich sich ausrechnet und dann sagt mein Handy, piept jetzt und sagt, hey, links sitzt eine Frau, die passt hundertprozentig zu Ihnen. Ja, beispielsweise. Wieso nicht? Kann auch sein. Hervorragend. Also ganz neue Möglichkeiten. Sie konfigurieren ein Handy, wie Sie meinen, wie Sie sind. Und Ihr Handy findet dann auf der Straße optimale Person, die zu Ihnen passt.
Wenn man das noch manipulieren könnte, das Programm.
Ja, gut. Ich glaube einfach, eine schöne Idee. Aber ich glaube einfach, dass heute gar nicht mehr, Manipulation ist eigentlich nebensächlich. Jeder hat gedacht, wenn ich eine Webseite mache, wird das gehackt und alle Leute gehen bei mir drauf. Ich glaube, diese ganze Negativtum, dass irgendwer was hackt, ist einfach auch ein Mysterium, der nicht immer stattfindet. Ich glaube aber, viel, viel schlimmer wird es, wenn beispielsweise durch die Offenheit der Personen, die alles offen sagen, bei Open Business Club kann man alles lesen über sie, in ihrem Blog kann man auch alles lesen über sie, wenn es dann ganz kluge Menschen gibt, die daraus ein Mashup machen. Ein Mashup ist der Zusammenschluss von vielen Webseiten zu einer. Und dann kommt ein Ergebnis X raus. Beispielsweise, ich mache Foto, Sie machen Blog. Sie nehmen meine Videos bei sich rein und das ist schon ein Mashup. Er nutzt meine Dienste. Jetzt stellen wir mal vor, jemand kommt hin und sagt, ich mache einen Mashup über Personen. Identifiziere sie mit ihren eigenen Namen und vielleicht mit einer zweiten Information, in welcher Stadt sie leben. Und man gibt dann einen Namen Peter Müller ein. Und man findet dann alles über Peter Müller. Bei Open Business Club kriege ich seine Daten heraus. Bei einer Flirtline finde ich dann seine Interessen heraus. Sein Handy verrät mir auch, wo er sich gerade befindet. Und ich kann dann ganz klar mit einer Software alle möglichen Produkte zu einem schließen und daraus möglicherweise eine absolut fast schon professionelle, öffentlich gewollte Spionage treiben. Das ist interessant. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht gut finde. Deswegen sage ich, wenn Portale wie wir überhaupt Tags anbieten, dass man Bilder taggen kann, Videos taggen kann, muss diese Tags wirklich nur für mich gelten, für mich als Portalbetreiber. Ich darf diese Tags nicht verkaufen, nicht weitergeben und muss sie für mich behalten. Ich darf damit höchstens Werbung machen, damit ich das refinanziere, was ich als kostenlosen Service zur Verfügung stelle. Das sind wichtige Themen, glaube ich, in der Zukunft. Da wird mit Sicherheit in kürzester Zeit auch möglicherweise die Politik einschreiten müssen, weil tatsächlich ist heute unbewusst oder bewusst heute möglich, dass sie ihr ganzes Leben preisgeben. Aber auch, weil es Spaß macht und weil man es auch vielleicht will. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil von Web 3.0. Das sind die top aktuellen Themen, sehr psychologisch und nicht mehr unbedingt technisch, weil technisch haben wir fast alles da.
Der nächste Soziologe schreibt ein Buch, die exhibitionistische Gesellschaft.
Ja, passt.
Aus Web 3. Sagen Sie, na also George Orwell 1984 ist eine harmlose Veranstaltung gegenüber das, da werden so ein paar Überwachungskameras oder so, 1930 glaube ich, geschrieben. Was konnte sich das alles nur vorstellen? Ich würde gerne noch ein bisschen zu verstehen. Wir sind hier Gründer oder wollen welche sein. Wie sind Sie zu allen Dingen gekommen? Sie haben ein unglaubliches Wissen und auch haben sehr genau hingeguckt. Haben Sie eine formale Bildung genossen, die Ihnen das beigebracht hat? Wie ist das entstanden? Wie haben Sie sich das eingeeignet? Wie haben Sie sich positioniert in diesem hochspannenden Gebiet?
Also ich habe kein Studium genossen. Ich
Doch,
bin auch
ich entschuldige
tatsächlich
mich.
aus der Hauptschule. Und ich hatte nur einfach das Gefühl, dass ich reich bin, etwas zu machen. Und irgendwann mal erkennt man als Unternehmer, also beziehungsweise, dass man Unternehmer ist oder nicht, und zwar, wenn man mit Leuten sich unterhält. Wenn man Leute plötzlich begeistert für das, was man erzählt. Sei es halt nur eine Story, was man am Wochenende erlebt hat, und man begeistert die Leute. Und denkt sich in dem Moment, hey, ihr könntet denen auch einen Teppich verkaufen jetzt, ja, der ist so begeistert. Ja. Ist jetzt übertrieben, aber ist tatsächlich so. Man erkennt das einfach. Und dann legt man los und dann sagt man sich, was für ein Thema interessiert einen. Und das war für mich Internet. Ja, und dann fängt man an. Und ich habe vor 12 Jahren mit Internet angefangen.
Langsam, langsam. Also
Ist
ich spiele
natürlich
das ein
dann.
bisschen fest. Also Sie kommen aus der Hauptschule.
Ja.
Also Mehrheitsmeinung in Deutschland, auch
Aber
in der
10b,
Pädagogik,
also das war ja dann Realschule noch.
überhaupt nicht interessiert. Im Gegenteil, es ist ja viel spannender so. Die Mehrheitsmeinung in Deutschland ist, also Hauptschule, das ist so ziemlich schlecht. Und da gibt es noch eine Untersuchung, die ist sehr berühmt, PISA. Und ich habe mitbekommen, Sie sind ursprünglich, also Ihre Eltern sind in Deutschland aufgewachsen,
Nein, nein,
oder?
nein, ich bin in Deutschland
Sie
aufgewachsen.
sind Deutschland,
Meine
also
Eltern
Sie
sind
sind
Türken.
sowas wie Immigrant,
Ja,
ja.
genau.
Also da gibt es eine hochgeachtete Studie, PISA heißt die, die sagt, die Immigrantenkinder sind die schlechtesten. Also die haben überhaupt keine Chancen, die kommen auch gar nicht mit und so weiter. Also braucht das gar nicht ausweiten. Dieses Bildungssystem versteht sowas, wie Sie geschaffen haben, überhaupt nicht, hat überhaupt keinen Zugang dazu. Wie passiert das, dass ich sozusagen ohne dieses Zertifikat sich selber in eine Lage versetzt habe? Das ist hochspannend, weil das in der ganzen Bildungsdiskussion gar nicht vorkommt. Das Entrepreneurship kommt nicht vor und auch so ein Lebenslauf wie Ihrer kommt da nicht vor. Sie müssten eigentlich total sozusagen nichts und ganz schlecht dastehen und überhaupt nichts verstehen und so weiter. Also das ist immer eine hochgeachtete PISA, also Studie,
Ja,
die
klar.
international gehandelt wird. Wie ist das? Sie kommen aus der Schule mit einem Abschluss und dann, was hat Sie angeregt, sich mit diesem Gebiet so intensiv zu beschäftigen, sodass Sie heute ein absolut Hochleistungsexperte auf diesem Gebiet sind?
Generell zu der PISA-Studie,
Haben Sie davon gehört?
ja, natürlich kennt man die. Ich meine, das ist auch oft auch in den Nachrichten. Hat die PISA-Studie tatsächlich die Familienverhältnisse dieser Kinder untersucht? Beispielsweise ist einer der wichtigsten Fragen, die ich mir persönlich stelle. Und ich hatte beispielsweise eine sehr, sehr eine Familie, die mich über alles geliebt hat. Und ich hatte ein wunderschönes wunderschöne Kindheit. Und ich hatte einen Vater, der hat immer wieder gesagt hat, wenn du glaubst, etwas bewegen zu wollen, dann mach es und ich unterstütze dich dabei. Und zwar nicht finanziell, sondern ich lasse dich frei, ich lasse dich gehen. Und dieses Gehen lassen habe ich mit 16 Jahren genossen. Also er hat mich mit 16 Jahren einfach gehen lassen und hat gesagt, nimm dir deine eigene Wohnung, versuch dein Leben selbst in den Griff zu kriegen. Und das war natürlich eine tolle Sache. Ich musste natürlich selbst dafür hart arbeiten. Habe dann während der Arbeiten gemerkt, komisch, das kann nicht sein. Habe während der Arbeit mit 16 Jahren witzigerweise in einer Firma gearbeitet, die hat Metall produziert. Und habe dann gemerkt, dass die Prozesse, die da sind, nicht optimal sind. Also habe ich Verbesserungsvorschläge angereicht. War dann mit 18 Jahren Vorarbeiter und habe natürlich dann etwas Schlimmes erleben müssen, Mobbing. Und zwar Mobbing, weil wie kann ein 18-jähriger Vorarbeiter sein, wenn 40-jährige, also ich hatte dann 20 Leute unter mir, die ich dann halt den Tag beschäftigen musste mit 18 Jahren. Und das ging dann ein Jahr gut, bis ich weiß nicht, ob das an der Intelligenz der Leute liegt oder ob sie zu lange in einer Firma gearbeitet haben, bis sie mich auch bedroht haben. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist gut. Jetzt muss ich gehen, genau. Und bin dann zum Arbeitsamt. Und mit 18 Jahren Arbeitsamt, keine Schulausbildung. Dann habe ich aber damals vor 12 Jahren etwas ganz Interessantes gelesen auf einem Tafel und da stand drin, dass das Arbeitsamt damals einen nicht runterstufen durfte. Also war ich Vorarbeiter. Also bin ich dann hingegangen und habe dem Menschen, der mich damals betreut hat, gesagt, ja, aber ich mache jetzt nur einen Job, wo ich ein Vorarbeiter sein kann. Und keiner stellt einen 18-jährigen Vorarbeiter ein. Und das war halt ganz gut. Und dann haben sie mir einen super Ausbildungsplatz besorgt zum Werbekaufmann. Und so ist das dann entstanden. Und während der Werbekaufmann-Ausbildung habe ich dann gemerkt, das war ja halt hier heute vor, da war ich 18, vor 13 Jahren, dass halt Internet kam, also Internet, plötzlich Internetseiten aufkamen. Und ich habe damals, gab es keinen Internetzugang, das war Germannet, das war ziemlich kompliziert, überhaupt einen Internetzugang zu bekommen. Sehr teuer auch, sehr, sehr teuer, gerade mit 18 Jahren sehr schwierig auch zu finanzieren. Bin ich dann auf der Suche gewesen nach Internetcafés. Und hatte mit viel, viel Glück, habe ich in Köln eins gefunden. Damals habe ich hier halt in Münster gewohnt, also nicht hier. Und dachte dann, ja okay, jetzt ist hier meine Zukunft hier in Köln. Und im Internetcafé habe ich die ersten Erfahrungen mit dem Internet gemacht. Und das war super spannend. Das war halt so eine virtuelle Welt. Das hat man dann erkannt, das ist Zukunft. Ja, und dann, wenn man dann 13 Jahre lang sich nur um ein Thema beschäftigt, ist man selbstverständlich ein Experte. Ich habe nur einen riesen Vorteil, dass ich einen Zeitvorsprung habe gegenüber vielleicht Ihnen. Ja, wenn Sie mit im Jahre 2000 oder 2001 mit Internet normal angefangen haben, was ja normal ist, also das war die Zeit, wo man halt sich langsam aber sicher sich in das virtuelle Welt bewegt hat, war ich schon 6 Jahre davor da drin und habe mich informiert und habe natürlich die Zeit dafür gehabt. Und dass man heute ein Experte ist, liegt einfach auch daran, dass man auch ein Fachidiot ist. Das heißt also, ich kann über Wissenschaft um Gottes Willen nichts erzählen, aber ich kann Ihnen alles erzählen, was mit Video zu tun hat. Und zwar komplett. Und es gibt wirklich keine Firma, die ich nicht kenne, oder keine Applikation, die es heute im Internet gibt, die mit Video zu tun hat, die ich auch nicht kenne. Und das ist natürlich, das muss man sagen, man ist ein Fachidiot. Ne? Aber das ist auch gut so, weil sonst, sonst gibt es keine Experten, sonst gibt es keine Fortbildung, also Fortschreiten oder Entwicklung.
Ja. Und das ist auch wichtig. Wie hat sich dieses Selbstvertrauen aufgebaut? Waren das die Eltern, die gesagt haben, du bist toll? Oder es hat ja bestimmt auch Leute gegeben, Freunde, oder die haben gesagt, das ist Quatsch oder... Der hat kein Abitur oder der hat ja nicht mal studiert, das gibt es aber schon.
Das gab es auch, das ist schon.
Das hat sie nicht runtergemacht, sondern das haben sie ausgehalten.
Einen. Ja, genau, das stärkt einen.
Wo kommt diese Energie her? Was ist so ein, wie können Sie das erklären?
Ich glaube, wenn man halt Unternehmer ist, gibt es halt nach meiner Meinung zwei Unternehmerarten. Ein Unternehmer, der einfach mitzieht, oder ein Unternehmer, der was bewegen will, was verändern will. Und ich glaube, ich gehöre zu dem Unternehmer, der halt einfach sagt, es reicht nicht alleine nur Unternehmer zu sein, sondern es reicht, für mich ist immer wichtig gewesen Massenmarkt. Wie kann ich Massen bewegen, etwas zu benutzen, die ich produziert habe? Vielleicht auch in gewisser Weise die Welt zu verschönern oder zu verändern. Das ist, diesen Traum hat man ja und diesen Traum führe ich natürlich auch. Das hat aber natürlich auch viele Nachteile, das darf man auch nicht vergessen, weil einer der Nachteile, habe ich Ihnen gesagt, ist die Zeit. Die Zeit bedeutet, wenn man halt hinter einem Traum her ist, und ich glaube, das kann man mit allen großen Unternehmern dieser Welt besprechen, man hat halt keine Zeit für Freunde, keine Zeit für Familie. Meine Eltern haben mich 6 Monate schon nicht gesehen. Und das ist normal, also damit muss man leben. Man lebt halt nur für das Unternehmen, für das, was man tut. Und damit muss man versuchen, glücklich zu sein. Deswegen redet man am liebsten nicht über Privates. Ja, weil da merkt man schon, dass man halt da Defizite hat. Aber das passt. Man findet neue Freunde, Freunde im gleichen Metier, die was Ähnliches tun. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ob ich jetzt Privatleben habe, ob ich ins Kino gehe, das interessiert mich so wenig, weil jeden Tag meines Lebens ist Kino. Ja? Und deswegen passt es halt.
Also ich gebe keine Empfehlung. Ich würde sagen, das mit dem Privatleben ist falsch. Sie haben das beste Privatleben, was man sich vorstellen kann. Sie müssen nicht Kriminalromane lesen und sich die Zeit vertreiben. Sondern Sie machen spannende Sachen. Sie bringen ständig Ideenkinder in die Welt. Sie haben eine große Family schon. Diese Seven Load ist eine riesige Family.
Das stimmt. Mittlerweile 30.000 Leute.
Das ist viel spannender als Privatleben.
Das stimmt.
Ich sage mal, Leute, die sagen, jetzt brauche ich Urlaub, sage ich, die haben Pech. Also die sind schlecht dran.
Ja gut, Urlaub gönnt man sich ja schon.
Ja?
Sonst,
Ah ja.
Aber zumindest einmal im Jahr.
Und was machen Sie da?
Oder, ich will nichts Privates. Nee, das ist nichts Privates. Ich bin liebend gerne Taucher. Ich bin dann Tauchen.
Damit sie mal einen Moment Distanz kriegen, um hinterher wieder umso besser.
Ja, was ganz verrückt ist, ich meine, man kann nicht abschalten. Ich war letztes Mal tauchen, war unten bei den Fischen und habe dann Massen gesehen wieder und habe nur an Massenmarkt gedacht. Ja? Also das ist halt so. Man ist halt durch und durch Unternehmer. Man kann das nicht abschalten. Ist einfach so.
Genau so. Wenn ich irgendwas sehe, dann gehen wir Business Model.
Ja, genau.
Was ist das Business Model dahinter?
Ja. Ja, das stimmt. Aber das passt schon, das ist schon okay.
Ja.
Ja. Oh, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ausschweifen, aber ich hätte doch gerne mal ein paar Details fragen. Also sagt eben 30.000 Netze haben die. Und dann habe ich mich angeguckt auf der Website, dass man sich das so eine Möglichkeit, man kann Werbung loswerden, indem man sich anmeldet. Vielleicht können Sie das Businessmodell noch ein bisschen genauer beschreiben, wie viele Leute arbeiten bei Ihnen?
Ja, also.
Nur wenn Sie wollen, nur weil er fragt, ist das.
Nein, das Businessmodell ist relativ einfach eigentlich, ja, weil. Also, es kommt gar nicht auf die 30.000 angemeldete User an, weil es ist tatsächlich so, dass Sevenload grundsätzlich kostenlos ist. Man muss sich nicht anmelden, man kann direkt reingehen und sich Videos suchen, die man gerne dann sehen möchte und schaut die dann. Das heißt also, das ist kostenlos als solches. Wir wollen auch von den Nutzern als erstes kein Geld haben. Bis zu einer bestimmten Grenze, selbstverständlich, wenn der Nutzer dann plötzlich anfängt, 10 GB seine ganze Festplatte hochzuladen. Und das wird kommen. Das ist jetzt kein. Die Fotomassen, die sie auf ihrem Rechner haben, sind, ich glaube, erschlagend. Da bin ich mir relativ sicher. Das sind, ich glaube, der Durchschnittsbürger hat heute schon 100 Fotos drauf, eher 1000. Ja? Also das ist, ich habe selbst persönlich 15.000 Bilder. Also das ist, das wird immer mehr und jede Woche, jedes Mal, wenn ich irgendwas tue, wird es mehr. Und das ist ja auch okay. Ich möchte ja diese Bilder möglicherweise irgendwann mal komplett archiviert haben im Netz, damit ich die nicht verliere. Selbstverständlich werden wir dafür eine kleine Gebühr nehmen. Aber darum geht es jetzt heute gar nicht, sondern wir haben ein Modell gesucht, wo wir gesagt haben, wir bleiben sehr, sehr lange kostenlos für den Nutzer, aber verdienen trotzdem heute schon Geld. Nummer eins ist deswegen, dass wir halt das System als solches nehmen und anderen Firmen zur Verfügung stellen, die damit arbeiten können. Und zweitens ist unser Modell ganz einfach, das heißt also Sevenload 2 sieht nicht aus wie Sevenload, ist aber Sevenload, wird beispielsweise für interne Kommunikation genutzt. Nehmen wir mal an, ein Pharmaindustrie hat weltweit Mitarbeiter sitzen, weltweit werden Produkte entwickelt, weltweit werden Videos erzeugt, Konferenzen hier, Mitarbeiterschulungen da und die wollen sie natürlich verteilen. Sevenload eignet sich dafür hervorragend. Ja, man baut so ein System innerhalb von 1, 2, 3 Tagen auf dort, macht ein Design, was nochmal eine Woche dauert und kann direkt damit arbeiten. Die Mitarbeiter können sich mit ihrer Identifikationsnummer anmelden im Intranet und direkt halt Videos schauen von Kollegen, beispielsweise in San Paulo.
Und das kostet was?
Das kostet was. Das zahlt die Firma auch gerne, weil das Human Relation ist, weil das auch der Firmenatmosphäre gut tut. Und weil Informationen den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Und dafür zahlen sie auch sehr gerne. Und mit diesem Geld machen wir Sevenload immer besser, entwickeln immer weiter und geben ihnen das dann halt kostenlos zur Verfügung. In der zweiten Stufe wird es selbstverständlich sein, dass man die Bilder, die sie dann hochladen, auch ausdrucken wollen. Schließlich, egal was man tut, Papier in der Hand tut gut. Ja? Ich habe letztens sogar eine sehr interessante wissenschaftliche Forschung gelesen, dass man gerne Zeitung liest wegen den Geräuschen. Ja, auch sehr spannend, weil das tut irgendwie, keine Ahnung, das tut wohl gut. Kann ich mir gut vorstellen, weil ich mag es auch, wenn ich das aufschlage, dass es so komische Geräusche macht.
Wie heißt das denn? Psychologen, der braucht, das ist eine neue Sucht oder irgend sowas.
Ja, das hat doch bestimmt einen Begriff.
Ich kenne viele Leute, die sagen, ich lese es nicht im Internet, ich will dieses Gefühl der Zeitung. Genau.
Aber irgendwann mal möchte man das möglicherweise ausdrucken und man kann dann die Bilder ausdrucken, kann Videos auf DVDs packen, der Verwandten senden, dass es auf dem DVD-Player abspielt. Die Möglichkeiten sind extrem. Wir haben einen riesen Vorteil, dass Sevenload oder das, was wir mit Bildern und Videos machen, hat eine extrem hohe Innovationswert und Möglichkeiten, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die heute kaum vorstellbar sind. Weil eins ist auch sicher, Fernsehen hat überlebt. Fernsehen hat überlebt durch Werbung. Wieso soll das nämlich ein Portal, der mittlerweile 2,5 Millionen User im Monat zieht, 2,5 Millionen verschiedene Nutzer sind bei Sevenload jeden Monat und gucken sich hier irgendwelche Videos oder Bilder an, wieso soll das nicht mit Werbung überleben? Das ist eine grundentscheidende Frage. Und es ist auch eine Gefahr für die TV-Sender heute, die wissen das auch. Schließlich beklagt sich jeder, dass sie nicht mehr so viel Geld haben. Das liegt aber auch daran, weil kaum einer mehr wirbt. Und wieso werben sie nicht? Weil plötzlich sie bei uns anfragen. Ja, wir machen jetzt Kooperationen mit verschiedenen Kameraherstellern. Wir haben heute gestern eine Kooperation abgeschlossen mit BOL. Das ist halt von Amazon, ähnliche Bücherdienst. Und die zahlen natürlich für diese Dienste. Und so funktioniert das dann. Also man muss halt gerade Web 2.0 oder die gesamte Technologie darf man jetzt nicht komplett kaputt machen, dass man sagt, jetzt kostet das Geld. Jetzt, weil sie Sevenload nutzen, müssen sie jetzt bezahlen. Das ist Quatsch. Das bringt auch keinen Sinn. So schafft man keine Nutzerbasis, so schafft man auch kein Vertrauen. Und sie sind alle noch nicht bereit, dafür zu zahlen. aber sie sind erst dann bereit, wenn sie merken, ihre Festplatte ist voll. Ja? Dann sind sie bereit, weil das für sie eine effektiv sinnvolle Sache ist, die Videos auszulagern und woanders abzuspeichern und dafür dann natürlich auch ein bisschen Geld zu bezahlen. Ein bisschen bedeutet halt wirklich human. Das heißt also, wenn man was macht, darf es nicht irgendwie 19 Euro im Monat kosten, das wäre auch Quatsch, sondern es darf dann 24 Euro im Jahr kosten. Und so muss es dann auch
funktionieren. Wenn ich mein Video bei Ihnen draufstelle, das bleibt da oder wird das irgendwann runtergeschmissen?
Nein, das bleibt da, wenn es nicht Copyright irgendwie...
Ja, und da müssen ja riesige...
Ja, das sind riesige Datenmengen, das stimmt. Ja. Ja, also wir haben jetzt im Moment 110 Server, das ist nicht wenig. Und wir wachsen jede Woche eigentlich um 6 bis 10. Und Sie müssen das auch dort wiederum mit der Zeit sehen. Also die Achse wächst ja sehr wahrscheinlich so. Also nach unserer Berechnung, wenn das wirklich so weitergeht, haben wir in 5 Jahren 14.000 Server. Also das ist schon nicht wenig. Ja.
Das YouTube, sagten Sie, hat wie viel?
YouTube weiß ich nicht. YouTube arbeitet mit einem anderen System. Das ist halt eine Firma, LineLab Networks, die das macht. Die haben halt so eine verteilte Serverstruktur weltweit. Die geben natürlich keine Zahlen raus. Wir wissen genau, wer dahinter steckt, wie die das machen, aber das ist nicht das, was wir machen. Wir haben unser eigenes System entwickelt.
Und das bindet bei Ihnen nicht große Kapitalien, dieses exponentielle Wachstum der Server und dieser Datenkapazität?
Genau, und deswegen muss man auch neue Wege suchen, dass man halt Server nutzt, die nicht so teuer sind, ja, die man günstig erwerben kann, aber die logisch und vernünftig miteinander so kommunizieren, dass sie kostensparend arbeiten. Ja?
Kann man nicht sagen, Murphy's Law ist alle 18 Monate verdoppelt sechs und jetzt ist die Frage, sind Sie schneller als Murphy's
Law? Nein, auf jeden Fall schneller. Das hätte doch keiner gedacht. Ja. Nein, also wir hätten es auch nicht gedacht. Das ist eine Steigerung, Murphy's Law ist ja eher, was schiefgehen muss schiefgehen, glaube ich, oder so ähnlich. Nee, das ist bei uns, wir freuen uns über die Entwicklung, selbstverständlich, aber diese rasante Entwicklung hat zwei riesen Nachteile. Erstmal muss man das Kapital, was man verdienen muss, um das System aufrechtzuerhalten, auch verdienen. Das heißt also, ich und mein Team müssen mehr arbeiten. Und zweitens ist es so, dass man die Entwicklung wird ja gehakt durch das Wachstum. Das heißt also, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Server funktionieren. Ja, das heißt also, wir haben überhaupt fast gar keine Zeit mehr richtig zu entwickeln. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen wieder neu strukturieren. Deswegen haben wir die Server-Administrationsstruktur überlassen. Also ich habe es übergeben und habe gesagt, okay, ich habe jetzt einen Verantwortlichen da, der das dann macht und ich vertraue Ihnen hundertprozentig, dass er das richtig macht. Und die Ideen sind vorher genau besprochen worden und der macht das jetzt. Deswegen kann mein Entwicklungsteam oder ich mit meinem Entwicklungsteam jetzt so sich um andere Dinge kümmern. Und so funktioniert das dann. Ich meine, wir lernen auch jeden Tag neu dazu, weil das sind Ausnahmefälle. Also das ist ja nicht normal, was da passiert und das muss man auszusehen.
Wenn ich mal nachhaken möchte, ich ganz zufrieden bin. Das heißt also, mit dem Portal allein verdienen Sie nichts?
Doch, selbstverständlich, das habe ich gerade gesagt. Durch Specials, die dann halt laufen, wie BOL oder wie Universal-Filmchen und so weiter.
Wie das dann in Ausgaben?
Nein, das nicht. Das ist aber auch nicht wichtig.
Also sagen wir mal, Sie sagten, Sie sprachen um diese Werbung an, also du das finden kannst, und nach wie vor ist das Internet, glaube ich, nur 3% der solchen Werbeausgaben wirklich. Es wird zwar etwas mehr, aber es bewegt sich langsam, als man so vorgibt in diesen Diskussionen, zwei Mal, drei Mal, fünf Mal. Ich will da einfach nur warnen, dort vor so einer Euphorie. Das Problem ist bei der Werbung ja, Werbung braucht ja einen Eye-Catcher. Wir gucken ja nur Werbung im Fernsehen, wenn das, was zwischendurch läuft, uns interessiert, niemand guckt nur Werbung. In der U-Bahn hinaus, wenn Sie U-Bahn fahren und Sie sehen dieses U-Bahn-Fernsehen, und zwischendurch kommt nichts, guckt da keiner hin, das sei denn die Uhr, weil es dünner, weil die Augen das wollen. Aber die Frage ist einfach, wenn man sich Ihr Vortrag anguckt oder YouTube oder was ist das, ohne Video, wie lange reicht es aus, dass die Leute das interessant finden, dass ich als Nachbarin vielleicht von der Leiterin, die Amateure leben in der Schule, Musik, ist es nicht ein total überspanntes Erwartungskonzept?
Das sagen Sie mit Ihrem, aber die Zahlen sprechen doch eine eindeutige
Sprache. Nein, ich gebe Ihnen ja total recht. Ich gebe Ihnen total recht. Ich will dazu.
Vielleicht kann auch mal was sagen. Die Zahlen sprechen ja die Kenner. Die Zahlen, die gerade weiß, ob dieses Portal, ohne was im Hintergrund verliebt wird, ob das wirklich eine Zukunft hat. Die Frage ist, ob das verliebt wird.
Nein, das hat auf jeden Fall eine Zukunft. Also sonst würde Fernsehen nicht funktionieren. Weil man kann sich ja Folgendes kann man sich definitiv vorstellen, denke ich.
Der Fernsehen geht ja nicht vom Nachbarn, der da irgendwie die Oma aufnimmt, die von der Leiter fällt.
Ich weiß es nicht, ob es. Also ganz klar, ich weiß nicht, was für Filme Sie da immer schauen, aber es gibt ja auch Filme, die halt Sinn bringen. Wie beispielsweise, gehen Sie mal bei uns drauf, das sind Golferfilme von einem Golflehrer, Oliver Heuler. So, das ist halt hochkarätiges Content, der genau erzählt, wie man Golf spielen muss. So, das ist doch der Anfang. Die Leute heute, ich kann definitiv heute feststellen, oder ich gehe davon aus, dass vor 8 Monaten die meisten, die hier saßen, YouTube oder uns gar nicht kannten. Das ist Fakt. Ja? Oder bitte einmal aufzeigen, wer der YouTube Anfang des Jahres kannte und da auch schon gesurft hat. Einer, zwei, drei, vier, fünf. Und wir sitzen hier 60, würde ich sagen. Bedeutet also, ein ganz kleiner Teil der Leute kannten das. So, jetzt denken Sie doch mal 2 Jahre weiter. Was passiert denn in den nächsten 2 Jahren? Was für eine neue Clip-Culture oder Film-Berieselungskultur entsteht da? Und die Fernsehen und die Werbemarkt, ich meine, bei uns rufen Sie Leute ja an. Wir haben ja diese ganzen Gespräche. Die interessieren sich plötzlich für das Thema und sagen, gibt es Content von Ihnen, das Sie identifizieren können als Ihr eigenes Content oder Content, mit dem Sie halt Verträge haben? Da würden wir gerne Werbung schalten. Und schon fängt das Businessmodell an zu laufen. Und das ist genau das Thema. Man muss der Sache Zeit geben. Man muss aber versuchen, selbstverständlich heute schon Geld zu verdienen, damit man halt nicht Ende des Jahres dann merkt, oh, das ganze Thema passt ja gar nicht, es lässt sich nicht verdienen, weil ich zahle effektiv, wie Sie sagen, drauf. Aber das spielt ja heute in dem Sinne keine Rolle, weil die Möglichkeiten für die Zukunft da sind. Und wir verdienen ja heute schon Geld durch halt White-Label-Lösungen, das sind halt dasselbe System innerhalb der Unternehmen. Und zwar so viel Geld, dass wir halt uns komplett refinanzieren für die nächsten Jahre.
Neue Form der Beteiligung im Netz und das ist nicht mehr so, dass die Medienkonzerne die einzigen, die die Inhalte im Netz stellen oder überhaupt verbreiten. Mich würde interessieren, warum Sie meinen, dass Video ein anderes Phänomen ist als etwa Podcasting oder Blogging.
Habe ich ja nicht gesagt.
Und zwar meine Frage kommt ja dahin, beide Phänomene, Blogging zum Beispiel besonders, sind ja nun schon etabliert, 5 Jahre, 4 Jahre. Und an sich ist ein Blog weitaus einfacher ins Netz zu stellen als ein Video. Die Kosten sind geringer. Ich kann es einfach schreiben und ich habe keine Bearbeitungszeit, keine Hochladegebühr, kann einen Blog machen über mein eigenes Leben oder alles Mögliche. Blogging hat aber ein bisschen Plateau erreicht. Es gab zwar einen großen Hype, wo man damals auch Blogger gekauft und Suche gekauft. Gut, es hat ein bisschen Plateau erreicht. Es gibt Leute, die das aktiv betreiben. Aber es gibt dort beim Blogging auch ein bisschen Asymmetrie der Beitreibende und der Leser. Und insgesamt ist das in meiner Meinung nach ein bisschen wie ein
Verstanden. Was der Kernargument, zu hören, wenn ich zuhören, das ist der Punkt, was ist der Punkt, warum glauben Sie, dass Ihr Ansatz mit Video, den Blogs und anderen Sachen oder so
ist? Nein, das ist, ja genau, das war glaube ich nicht so. Kann ich aber auch.
Die Frage ist, wenn die 2 Jahre kann ich nicht.
Also ganz einfach, ich will, sind auch relativ jung. Das Thema ist ja, als Sie zum Beispiel vor 4 Jahren hatten Sie da eine Digitalkamera. Ja. Okay, ist es auch, denke ich mal. Und jetzt nehmen wir mal einfach mal an, wir reden nochmal 2 Jahre. Das Thema ist doch frisch. Nochmal. Keiner kann von mir heute verlangen, dass ich nach 6 Monaten die endgültige Antwort habe. Ich kann aber eine Voraussage stellen. Und zwar sage ich, dass alle Ihre Kameras, die Sie heute oder Handys, die Sie heute in der Tasche haben, in 2 Jahren so eine Top-Qualität machen werden, dass Sie das ohne Probleme Ihrer ganzen Freunde und Bekanntenkreise zur Verfügung stellen können. Und schon fängt eine ganz neue Methodik. Und Es liegt auch einfach daran, ob man an etwas glaubt. Selbstverständlich, wenn Sie meinen, Sie glauben nicht daran. Und das ist auch gut so, weil nicht alles kann man gleichmäßig glauben oder nicht glauben. Ich glaube daran, dass die meisten Menschen einen Bedarf haben, ihre Videos und Bilder im Internet zur Verfügung zu stellen. Ich glaube aber auch daran, dass nicht jeder es frei jedem zur Verfügung stellt. Deswegen ist bei Sevenoak beispielsweise die Möglichkeit, dass man Alben anlegen kann und diese schützen kann. Also man packt wirklich Bilder rein und keiner kann sich das sonst anschauen, außer die Personen, die ich dann wünsche, die sich das anschauen sollen. Und das sind so Themen, woran ich heute glaube. Ich glaube aber auch, dass wir die gesamte Blogger-Szene heute noch viel zu klein ist und dass da auch nochmal eine Steigerung geben wird, weil das Wort Blog, nehmen wir mal an, fragen Sie Ihre Freunde und Bekannte, von 10 Leuten diese Fragen kennen es vielleicht 3. Und 3, weil es irgendwie RTL-Blog gibt, aber keiner war drauf. Ja? Das ist halt auch ein Thema. So, und was ist die logische Konsequenz eines Blogs? In einem Blog kommen erstmal Texte, das war bislang so. Seit Neuem ist eine Clip-Culture rausgekommen. Auf Blogs sieht man plötzlich Videos. Und zwar massenhaft. Auf allen möglichen Blogs sieht man massenhaft plötzlich Videos und Bilder. Und man wird sogar überflutet davon. So, die logische Konsequenz daraus ist, dass plötzlich Blogger anfangen, sich vor die Kamera zu stellen und ihre Nachrichten oder ihre Informationen wie Nachrichtensprecher aufzeichnen. So, jetzt brauchen wir dafür auch wieder Services, die das dann halt zur Verfügung stellen. Und zwar, jetzt sage ich mal eins, manche Blogs sind noch nicht so ganz bekannt. Die haben vielleicht 300 bis 500 Besucher am Tag, das ist schon viel. So, aber es gibt auch Blogs, da gehen 20.000 Leute drauf oder 100.000 Leute weit, weil halt das Thema Information wird sehr wichtig. Und man, wie ich am Anfang meines Statements gesagt habe, Information hole ich von dort ab, mit der Gruppe, mit der ich mich identifiziere. Das heißt also, ich werde in Gruppen aufgeteilt und hole mir Informationen von Gruppen. Und es wird bald Gruppen wiedergeben. Das heißt also, Leute, die eine Gruppe leiten durch beispielsweise Blogs, wie zum Beispiel im Internet, Robert Basic, die meisten kennen ihn von basicthinking.de, ist ein sehr bekannter Blog. So, und der hat eine sehr, sehr große Freundeskreis, die tagtäglich Informationen dort lesen. Der braucht wiederum Dienste, die ihm garantieren, dass wenn er ein Video hochlädt, dass das auch funktioniert. So, und dann spielen wir wieder eine Rolle. Und so kann man das immer weiter sehen. Das heißt, wir sind mitten in der Entwicklung, wir sind ganz am Anfang, möglicherweise ist es morgen Schluss, möglicherweise ist es morgen die Zukunft. Wer weiß es schon? Ich weiß es nicht, aber ich glaube daran. Und weil ich daran glaube, weil ich die Erfahrung heute mache mit dem, was ich tue, dass Leute zufrieden sind mit dem, was wir tun, glaube ich auch daran, dass man das weiter fortführen muss und weiter neue Modelle aufbauen muss, neue Ideen. Möglicherweise ein Vollbildplayer und. Das sind ganz neue Dinge, die jetzt kommen werden, um die Sache voranzuschreiten. Und das wird sich halt zeigen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube daran.
Ich glaube, das war ein Ja. Wenn er das will.
Ja, gut, das wäre jetzt zu technisch. Ich glaube, das. Wenn die Leute...
Ist es überhaupt eine Eigenentwicklung von
Eigenentwicklung,
Ihnen? Eigenentwicklung,
100%. Ja. 100%ige Eigenentwicklung. Genau, wir sind seit Februar, haben wir mit dem Konzeption angefangen, 2005. Im April haben wir angefangen. Jetzt muss ich hochrechnen, das sind dann so 20 Monate jetzt, Entwicklung. Und wir haben gerade nach unserer Meinung, um das Endergebnis zu erreichen, 30% fertig. Ja, selbstverständlich. Am Anfang, ich glaube einfach, wenn zum Beispiel ein Unternehmer, das haben Sie ja gefragt, ich war am Anfang nicht finanziert. Ich hatte trotzdem die Idee, ein Video- und Fotoplattform zu machen. Deswegen habe ich selbst angefangen mit einem Kernteam, die ich schon seit Jahren habe. Und wir haben einfach entwickelt, ohne ein Pfennig Geld zu verdienen. Einfach, weil wir daran geglaubt haben, dass das Thema halt sehr spannend sein kann. Und haben erstmal ein Jahr lang ohne finanzielle Möglichkeiten entwickelt. Das heißt also, es war eine harte Zeit, aber es war eine sehr spannende Zeit. Eine spannende Zeit auch mitzubekommen, ob die Leute, die hinter mir stehen, tatsächlich hinter mir stehen, weil sie halt kein Geld verdienen. Ja? Ob sie an die Sache glauben. Und das war halt Fakt, das war so. Und danach hat uns dann halt Denkwerk, das ist eine Agentur in Köln, eine Werbeagentur finanziert für die erste Phase. Und ja, jetzt läuft's.
Mein Vorschlag wäre, dass Sie eine Pause verdient haben und vielleicht die Zuhörer auch, wenn wir so ein bisschen nachdenken. Das weitere Programm wäre, dass wir nachher eben auch ein bisschen nutzen, wir unsere Gründer hier zu